Ja, wir sind uns dessen bewusst, dass unser Gott der Weltenlenker ist. Wir wissen, er hat alles in seiner Hand, ihm gehört die ganze Erde, er herrscht, er regiert. Das würden wir sofort so aussprechen, das würden wir sofort so unterstreichen. Etwas vorsichtiger sind wir, wenn es um die Aussage geht in Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wir wissen, das kann uns persönlich oder betrifft uns ganz persönlich und kann uns manchmal auch das ein oder andere kosten. Jetzt gibt es aber vom Grundsatz her unterschiedliche Ereignisse in unserem Leben, die unterschiedlich gewertet werden. Zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder eine starke Trockenheit, ein Blitzschlag, eine Überschwemmung, die nehmen wir, oder das ist sogar in der Welt so, ist für die Welt sogar so klar, dass das höhere Gewalt ist. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das lassen wir einfach so stehen, das nehmen wir so an. Wir sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt, wir akzeptieren es und fügen uns dieser Situation. Was ist aber, wenn nicht eine höhere Gewalt ein Ereignis hervorruft, sondern die Willkür oder sogar Dummheit eines Menschen, eines Königs vielleicht oder eines Politikers, eines Vorgesetzten? Kochen wir dann innerlich? Zerreißt es uns innerlich? Was ist das? Sind wir dann total aufgewühlt? Selbst wenn die Auswirkungen eines Ereignisses haargenau dieselben sind, so wirkt sich die Ursache für dieses Ereignis erheblich auf unsere Reaktion aus. Zum Beispiel wird mein Kind krank und kommt ins Krankenhaus, so nehme ich das meist ohne zu murren hin und bete für seine Genesung. Es ist einfach so, ich hoffe, es wird ihm bald wieder besser gehen. Wird aber mein Kind von einem betrunkenen Autofahrer angefahren und kommt ins Krankenhaus, so werde ich bestimmt vor Wut kochen und eine gewisse Zeit dazu brauchen, um mich zu beruhigen, zur Ruhe zu kommen, und erst dann werde ich mich auf die Genesung meines Kindes und auf das Gebet konzentrieren. Ähnlich ist es so, verliere ich meinen Arbeitsplatz, weil in China irgendwo ein Sturm unsere ganzen Kunden bei einem Sturm unsere ganzen Kunden umgekommen sind und da eigentlich niemand was für kann. So bin ich traurig, aber nicht wütend. Ich nehme es einfach so hin. Werde ich aber rausgeschmissen aus der Firma, weil unser Management grobe Fehler gemacht hat und mein nächster Vorgesetzter mich rausschmeißt, um meinen Arbeitsplatz mit irgendeinem Verwandten von ihm zu besetzen, dann bin ich sauer, dann bin ich wütend. Ja, vielleicht ziehe ich sogar vor Gericht, obwohl das Ergebnis in beiden Fällen eigentlich dasselbe ist. Lasst uns in den heutigen Text schauen und überlegen, ob wir dort nicht Antworten dazu finden, Anregungen dazu finden und lernen können von dem, wie Christen vor vielen, vielen Jahren auf Willkür reagiert haben, wie sie gut und richtig reagiert haben. Dort wollen wir ihnen nachahmen. Wir befinden uns wieder in Judäa. Und in unserem Text geht es um den König oder um einen König Herodes. Wir treffen in der Bibel oder im Neuen Testament auf einige Herrscher, die Herodes heißen. Wir haben dort einmal Herodes den Großen. Das war der Herodes, der den Kindermord in Bethlehem befähigte. Dieser Herodes der Große hatte eine Frau, die hieß Mariamne. Er hat sie dann um 29 vor Christus hinrichten lassen, aber sie hatten gemeinsam einen Sohn. Dieser Sohn hieß Aristobul. Diesen ließ der Herodes, dieser gleiche Herodes der Große, 7 vor Christus auch wiederum hinrichten. Aber bevor er hingerichtet wurde, zeugte er einen Sohn mit Berenike. Und dieser Sohn hieß Agrippa. Ja, Herodes Agrippa der Erste. Um diesen Herodes geht es in unserem Text. Dieser Herodes Agrippa der Erste hatte dann auch nochmal einen Sohn, der hieß Herodes Agrippa der Zweite. Auf den werden wir auch noch einige Kapitel später noch treffen. Aber in unserem Fall geht es um Herodes Agrippa der Erste, und wir werden gleich sehen, warum ich das erwähne. In unserem Text geht es um Agrippa den Ersten. Er ist also der Enkel vom Herodes dem Großen. und hat wohl die Mordlust und die Blutrünstigkeit von seinem Opa geerbt. Und auch seine Schwester war nicht viel besser, sie hieß Herodias und hat den Johannes den Täufer ermordet. Also wir merken, es ist keine Familie, die sich mit Ruhm befleckt hat, sondern eher eine Familie, wo Menschenleben nicht viel gelten. Wir lesen von ihm und jetzt gehen wir in unseren Text, Apostelgeschichte 12, ab Vers 1. Ich werde einen Vers nach dem anderen lesen und dann mich in dem Text fortbewegen. Wir lesen, um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Um welche Zeit handelt es hier? Wo befinden wir uns hier zeitlich gesehen? Es ist die Zeit der großen Hungersnot unter Kaiser Claudius. Und der römische Historiker Sueton, der schreibt, dass das durch andauernde Missernten hervorgerufen wurde. Ja, es gab eine große Hungersnot und in dieser Zeit spielt unsere Begebenheit. Es scheint, dass Herodes Agrippa hier von dem eigentlichen Problem der Hungersnot ablenken will. Er versucht, irgendetwas anderes zu tun, um die Menschen quasi von ihrem Hunger abzulenken. So würde ich das erstmal so deuten wollen. Und er beginnt damit, dass er willkürlich ein paar Christen quält. Ja, wir haben gelesen, er fing an, etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Also er fängt an und quält ein paar Christen. Er schiebt quasi den schwarzen Peter so ein bisschen Richtung Gemeinde. Und das kennen wir sehr gut. Ja? Also auch aus der aktuellen Zeit kennen wir das sehr gut, dass man gerne den schwarzen Peter so in Richtung Gemeinde oder Freikirchen versucht zu schieben. Der Zusammenhang macht deutlich, dass es eine politische Entscheidung ist, die Herodes hier getroffen hat. Und es geht noch weiter. Wir lesen dann. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Mit dem Schwert, oder dass er mit dem Schwert getötet wurde, deutet darauf hin, dass die Anklage gegen Jakobus war, er hat einen falschen Gott verkündet. Also, Herodes quält einige und einen bedeutenden Apostel lässt er einfach so töten. Ja, das hat er so entschieden, das hat er so vollstreckt. Wer war dieser Jakobus? Jakobus und Johannes, also hier steht ja Jakobus, der Bruder des Johannes. Jakobus und Johannes waren die Söhne des Zebedäus, die sogenannten Donnersöhne. Jakobus war einer der engsten Freunde Jesu, würde man so sagen. Lukas berichtet uns, dass Jesus ihn, also den Jakobus, und Johannes und Petrus zusammen auf den Verklärungsberg mitnahm. Ja, und auch nach Gethsemane, wo Jesus Gebetsunterstützung brauchte, da hat er diese drei Personen mitgenommen. Also es war wirklich einer der Personen, die mit Jesus oder Jesus sehr, sehr eng kannten. Einer der engsten Vertrauten von Jesus. Jetzt hatte Jesus dem Jakobus etwas prophezeit. Er hatte ihm etwas mitgegeben zu seiner Zeit, also als sie gemeinsam gewandelt haben. Wir lesen in Matthäus 20, dass die Mutter der beiden Brüder zu Jesus kommt und will ihm etwas sagen. Und Jesus fragt dann, was möchtest du mir sagen, was willst du? Und sie sagt dann zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu seiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen sollen in deinem Reich. Und Jesus spricht dann zu den beiden Brüdern und sagt zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinken werde? Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, womit ich getauft werde? Könnt ihr in dem Bild von Jesus, könnt ihr den gleichen Tod erleiden, wie ich das erlitten habe? Und ich denke nicht, dass sie dann wussten, was damit gemeint ist, aber sie sagen Jesus dann, ja, wir können das, wir können es. Und Jesus sagt dann zu ihnen, ihr werdet zwar meinen Kelch trinken, ja, ihr werdet meinen Kelch trinken und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu links oder zu rechts, das gebührt nicht mir, das gebührt meinem Vater. Ja, da deutet Jesus darauf hin, ihr werdet einen ähnlichen Tod sterben wie ich. Ihr werdet um eurer Überzeugungen willen sterben müssen, so wie ich es werde müssen und letztendlich dann auch gestorben bin. Diese Prophezeiung, die Jesus an den Jakobus gerichtet hatte und an die beiden gerichtet hatte, hatte sich für Jakobus in diesem Vers, wie wir ihn gelesen haben, erfüllt. Herodes tötet den Jakobus. Herodes tötet den Jakobus. Jetzt geht es weiter in Vers 3. Und als Herodes sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Für Herodes Agrippa den Ersten geht sein Plan auf. Das, was er sich vorgenommen habe, geht auf. Wir sehen, die Politik hat sich in all den Jahren nicht geändert. Die Politik ist immer wieder, wenn eine Entscheidung getroffen wird, daran wird dann der Stimmungsbarometer angeschlossen. Wir gucken mal, wie reagiert die Bevölkerung auf das, was wir entschieden haben? Wie reagiert die Bevölkerung auf das, was wir gerade getan haben? Und hier zeigt es sich, es war in den Augen des Agrippa den Ersten eine gute Entscheidung. Den Juden gefällt es. Die Juden sind zufrieden mit dem, was ich da gerade getan habe. Und vielleicht lenkt das auch quasi als Nebeneffekt von den eigentlichen Problemen dann ab. Also geht Herodes weiter und versucht, die gute Stimmung zu erhalten oder sie vielleicht sogar noch zu steigern. Er nimmt die schillerndste Person, also quasi den Redner der Gemeinde, einer, der meistens vorne war, den nimmt er gefangen, er nimmt Petrus in Gefangenschaft und hat mit ihm dasselbe vor wie mit Jakobus. Er hätte den Petrus wohl zeitnah getötet und das Ganze wäre wahrscheinlich ziemlich schnell abgelaufen, wie auch bei dem Jakobus, aber das Passafest war im Weg. Es waren die Tage der ungesäuerten Brote und wir lesen deshalb in Vers 4, und als Herodes ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Also wenn das Passa vorbei war, dann wollte er es dem Volk, ihn dem Volk vorführen. Und Paulus wurde festgehalten wie ein Schwerverbrecher. 2 Soldaten waren in seiner Zelle an ihn gekettet, 2 bewachten ihn vor der Zellentür und alle 6 Stunden oder also zumindest sagen so die alten Textzeugen, dann übernahm dann die nächste Schicht die Wache über diesen, ja, wohl über diesen Mann, den man wohl wirklich sicher verwahren musste. Und das war auch so, ja, man musste diesen Mann wirklich sicher verwahren, weil ich denke, die Ratgeber des Königs haben nicht vergessen, in Kapitel 5 haben wir gelesen, wie Petrus und Johannes dann aus dem Gefängnis einfach raus spaziert sind. Ja, und dann am nächsten Tag ganz normal weitergepredigt haben. Also das wollten sie unbedingt vermeiden. Diesen Petrus wollen wir nicht wieder gehen lassen. Er soll jetzt, wir wollen das Werk mit ihm vollführen. Petrus dem Volk vorzuführen, heißt nichts anderes, als ihn hinzurichten. Und wenn es einen Prozess gegeben hätte, dann wäre das auch nur eine Farce gewesen, weil das Ende eigentlich von vornherein feststand. Es ging nicht um Gerechtigkeit, es ging da darum, den Petrus zu töten. Lass uns diese Situation einmal analysieren. Also, Herodes, aus einer scheinbaren Laune heraus, misshandelt die Kinder Gottes. Er tötet sogar einen wichtigen Apostel und einen Petrus gefangen. Man könnte meinen, hier zerbricht etwas. Ja, hier bricht eine Welt zusammen. Das, was Sicherheit ausgestrahlt hat, wird plötzlich ausradiert und ist plötzlich nicht mehr da. Doch Gott verfolgt nach wie vor einen genauen Plan, hat einen genauen Ablauf, den er geplant hat, und steuert sogar die Willkür eines Herrschers. Es sieht erstmal total willkürlich aus. Der Herodes macht, was er will. Aber nein, wir müssen sagen, Gott steuert und plant und in seinem Plan ist sogar die Willkür eines Herrschers der Herrscher kann nicht machen, was er will, sondern das alles liegt in Gottes Hand. Wie es aussieht, steht die Willkür eines Herrschers dem Plan Gottes gegenüber. Auf der einen Seite der Wille Gottes, die Ausbreitung des Evangeliums und das Wachstum der Gemeinde und auf der anderen Seite die Zerstörung der Gemeinde durch die herrschende Macht jener Zeit. Also die Dinge passen nicht zusammen. Irgendwie scheint es nicht zusammen zu gehören. Politik gegen den Willen Gottes. Zum Teil ist es heutzutage nicht anders oder aktueller denn je sogar. Ja? Auf der einen Seite die Politik, auf der anderen Seite der Wille Gottes. Stellen wir uns die Frage, wie sollen wir darauf reagieren? Was sollen wir tun? Was ist die richtige Reaktion? Was ist zu tun in dieser Situation? Und wir fragen uns, was hat die Gemeinde damals getan? Wie haben sie darauf reagiert? Uns geht es sehr viel besser als den Christen zu der damaligen Zeit. Und wir wollen nicht alles eins zu eins vergleichen, was wir heutzutage oder was Kinder Gottes heutzutage erleben müssen. Also uns geht es heute in vielerlei Hinsicht sehr viel besser. Es sei denn, wir würden in Nordkorea leben, da ist es natürlich sehr viel ernster. Wir lesen weiter in Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Eine der richtigsten Reaktionen ist das intensive, unablässige, anhaltende Gebet zu unserem Gott. Gerade in Ereignissen, wo wir absolut machtlos sind, wo wir nichts tun können, wo wir keine Möglichkeit haben, etwas zu bewirken, da sollten wir beten und das mit äußerster Ernsthaftigkeit. Wir haben das in den letzten Tagen erlebt. Mein kleiner Neffe, er ist gerade mal ein paar Wochen alt, er musste sich einer OP von ungefähr 8 bis 10 Stunden unterziehen lassen. Ursprünglich waren da 8 bis 10 Stunden geplant. Wir als Familie waren absolut machtlos. Wir konnten nichts tun, rein gar nichts. Die einzige Möglichkeit ist beten. Und wir haben gebetet. Wir haben uns aufgeteilt, wir haben stündlich quasi Gebetswachen für ihn, für den kleinen Liam geschoben. Wir haben unablässig für den Kleinen gebetet, wir haben es ernst gemeint. Und Gott hat Wunder getan. Die OP verlief nach Plan, besser noch, die OP verlief anstatt 8 bis 10 Stunden nur 6 Stunden. So schnell wie nie zuvor, sagten die Ärzte. Es hat noch nie so gut funktioniert. Und jetzt sind wir gespannt, wie sich der Kleine wieder erholen wird. Gebet ist in solchen Situationen, wo wir wirklich nichts tun können, unsere einzige, aber auch unsere effektivste Waffe. Etwas anderes haben wir nicht. Und lass uns jetzt mal schauen, wie lange die Gemeinde damals gebetet hatte, wie lange hielt diese Unablässigkeit, also dieses unablässige Gebet. Das Passa bestand aus dem eigentlichen Passafest, das eigentlich nur einen Tag gedauert hat, und 7 Tage der ungesäuerten Brote. Und irgendwann während dieser 7 Tage wurde Paulus gefangen genommen. Petrus gefangen genommen. Und die Gemeinde betete, und wir werden gleich sehen, sie haben wohl Tag und Nacht für Paulus gebetet. Und das über mehrere Tage. Wir wissen nicht, wann Petrus gefangen genommen wurde, aber es waren mehrere Tage. Weil jetzt ist es soweit, in dem Vers 6 ist es soweit, morgen soll Petrus hingerichtet werden. Er war wohl ein paar Tage in diesem Gefängnis und jetzt soll er hingerichtet werden. Wir lesen weiter, Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Interessant. Der Tod steht vor der Tür und Petrus schläft. Petrus schläft. Und wie er schläft. Lass uns mal weiter darauf achten. Vers 7. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Und der Engel weckte aber den Petrus durch einen Schlag in die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht, also der Engel spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er, Petrus, ging hinaus und folgte dem Engel und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Er meinte, zu träumen. Vers 10, und als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel und war nicht mehr da. Vers 11, da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat und aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte, was das jüdische Volk sich erhofft hatte, nämlich seinen Tod. Doch stattdessen wird Petrus auf wunderbare Art und Weise befreit. Und der Tod steht jetzt nicht mehr zur Debatte. Achtet bitte beim nächsten Abschnitt darauf, wir lesen weiter, bevor ich das nochmal aufgreifen werde. Achtet mal bitte beim nächsten Abschnitt darauf, wie viel Wertschätzung der Lukas und somit das ganze Neue Testament den Frauen entgegenbringt. Also Frauen werden ernst genommen, werden mit Namen erwähnt in diesem weiteren Abschnitt, und ihr Denken wird uns etwas nahegebracht. Also dieser Umgang mit Frauen, wie wir ihn im Neuen Testament finden, war etwas vollkommen anderes, als was man gewohnt war in der damaligen Zeit. So viel Wertschätzung hat man den Frauen in der damaligen Zeit nicht entgegengebracht. Und das finden wir auch in keiner Literatur aus der damaligen Zeit. Also wir lesen weiter von Vers 12. Und Petrus besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Wohlgemerkt, es ist noch mitten in der Nacht, Vers 13. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen, um zu hören, wer ist an der Tür. Die Maria wird eine reiche Witwe gewesen sein, da ihr Mann nicht erwähnt wird. Sie hat ein großes Haus, in dem sich viele versammeln können, so haben wir das gelesen. Man ist sehr vorsichtig, da man sich vor der Maßnahme des Königs fürchtete. Man wusste nicht, wer da vor der Tür steht und was gleich auf sie zukommen würde. Und dann Vers 14. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete, Petrus stehe vor der Tür. Lukas erwähnt diesen Zwischenfall, um deutlich zu machen, wie groß die Überraschung, die Freude der Rode war. Sie sieht den oder hört den Petrus und läuft vor Freude wieder weg. Vor Freude wieder weg und erzählt es den anderen und lässt ihn da stehen. Dann Vers 15, die anderen, sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Aber Rode bestand darauf, dass es so sei. Da sprach sie, es muss ein Engel sein. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Im jüdischen Aberglauben glaubte man, jeder Mensch hatte einen Engel, der das Aussehen von dieser jeweiligen Person hatte. Also das heißt, das müsste dann irgendwie ein Geistwesen sein dort vor der Tür. Petrus selbst konnte nicht sein. Petrus ist im Gefängnis. Also die Gemeinde und die Menschen, die dort gebetet haben, haben es so nicht erwartet, das, was sie gerade erleben. Vers 16. Petrus aber fuhr fort zu klopfen und klopfte und klopfte, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Und er sprach weiter oder aber, meldet dies dem Jakobus und den Brüdern, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Jakobus und die Brüder waren wohl die Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Denen sollten sie die Befreiung des Petrus melden. Wahrscheinlich konnte Petrus da nicht hingehen, aus irgendeinem Grund. Vielleicht war es zu gefährlich, weil sie beobachtet wurden. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sollten die Bescheid wissen. Und dann zieht Petrus an einen anderen Ort. Es ist eine interessante Begebenheit. Eine Begebenheit auch ein Stück weit zum Schmunzeln. Wir haben hier eine dringende Notsituation. Die Gemeinde erkennt es und betet mit größtem Ernst. Sie verbringt viel Zeit im Gebet. Aber sie rechnen nicht mit so einer Hilfe, wie Gott sie letztendlich herbeigeschickt hat. Mit dieser Hilfe haben sie so nicht gerechnet. Vielleicht hatten sie gehofft, dass Paulus der Prozess gemacht wird und er doch irgendwie freigelassen wird, freigesprochen wird. Oder vielleicht haben sie einfach nur um Trost für sich selber gebetet. Vielleicht haben sie um Begleitung, um Schutz für die weiteren Brüder in der Gemeinde gebetet. Vielleicht waren sie verzweifelt, wir wissen es nicht. Wir merken aber, dass sie sehr überrascht waren von dem, wie Gott wirken kann. Und wir merken, dass Gott wirken kann, auch wenn der Glaube dieser Menschen vielleicht auch nur sehr klein gewesen ist. Sie haben mit der Befreiung von Petrus so nicht gerechnet. Gott sieht aber unseren Ernst und er reagiert auf das ernste Gebet. Und das sollten wir für uns das nächste Mal merken. Wenn wir in einer Notsituation sind und wenn aus der Glaube sehr klein ist, beten wir trotzdem mit tiefem Ernst. Also nicht umsonst sagt Jakobus in Kapitel 5, Vers 16, das Gebet eines Gerechten, und wir dürfen Gerechte sein in Christus Jesus, durch Christus Jesus, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Lasst uns also mit größtem Ernst beten. Lasst uns dabei sein. Nicht einfach etwas dahin sagen, sondern mit größtem Ernst das Gebet vor Gott bringen. Und das Gebet, dafür haben wir die Verheißung, wird viel bewirken. Auch Dinge, die du so vielleicht nicht erwartest. Ja, Gott segne uns dabei. Ja, Petrus hat keinen Auftrag bekommen von Gott. Beim letzten Mal in Kapitel 5, da wissen wir, der Engel sagte zu ihnen, geht bitte in den Tempel und predigt dort. Aber hier hat Petrus keinen Auftrag bekommen, in dieser Gegend zu predigen. Und deshalb geht er und zieht in eine andere Gegend. Und mit dieser Aussage ist der Bericht des Lukas über das Leben und Wirken des Petrus zu Ende. Wir erfahren dann nur noch einige Dinge über den Petrus aus den Briefen, aus den Petrusbriefen und aus einigen Paulusbriefen. Lukas konzentriert sich von hier an auf Paulus und auf den Dienst und das Leben von Paulus. Aber unser Kapitel, das hat mit Herodes begonnen und nicht mit Petrus. Das hat mit Herodes begonnen und mit den Wachen. Also wird uns weiter erzählt, was aus ihnen geworden ist. Wir lesen weiter ab Vers 18. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Und als Herodes nach Petrus verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er, Herodes, ging aus Judäa nach Caesarea ans Mittelmeer und hielt sich dort auf. Die Wachen mussten die Strafe erleiden, die eigentlich dem Gefangenen zugestanden hätte. Sie wurden jetzt abgeführt zur Hinrichtung. Und lasst uns auch mal darüber nachdenken. Es sind 16 Männer eingesperrt mit einem der größten Prediger und Evangelisten aller Zeiten. 16 Männer eingesperrt mit einem der größten Prediger und Evangelisten aller Zeiten. Und das für mehrere Tage und Nächte. Was hat Petrus ihnen erzählt? Worüber haben sie gesprochen? Bestimmt hat er ihnen von Jesus erzählt. Bestimmt hat er mit ihnen über das Evangelium gesprochen. Wie werden sie reagiert haben auf den Petrus? Vielleicht haben sie ihn ausgelacht, vielleicht wollten sie ihn nicht hören, weil schließlich war er zum Tode verurteilt. Er würde in ein paar Tagen nicht mehr leben, aber sie haben doch Leben noch vor sich. Sie wollten sich nicht in so eine Gefahr begeben. Doch dann kam es anders. Petrus lebt und 16 Männer müssen sterben. Und ich hoffe sehr, dass sie die Botschaft von Petrus ernst genommen haben und dass sie, ja, an Petrus statt ein Wiedersehen mit Jesus hatten. Das würde ich mir für diese 16 Männer damals gewünscht haben. Eine Situation, die im Augenblick völlig aussichtslos und hoffnungslos ist, kann durch das Eingreifen Gottes im nächsten Moment schon ganz anders aussehen. Und vielleicht sollten wir es so wie Petrus machen. Wir sollten die Sache Gott übergeben und dann ordentlich ausschlafen. Und am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. So war es definitiv bei Petrus. Ja, dann wird uns das Ende vom Herodes nochmal berichtet. Wir lesen weiter ab Vers 20. Scheinbar ein ganz anderer Zusammenhang. Herodes war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Herodes war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Aus irgendeinem höchstwahrscheinlich politischen Grund gab es dort Unstimmigkeiten, kann man jetzt nicht mehr genau feststellen. Da kamen diese Bewohner von Tyrus und Sidon, eine Delegation kam zu ihm, und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Herodes, also einen Vertrauten des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs, von der Nahrung des Königs oder von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Also sie waren abhängig von dem Herodes. Vielleicht haben sie den Blastus bestochen. Er sollte in irgendeiner Form Lobbyarbeit für sie machen. Also wir merken, da ist ganz viel Politik in unserem heutigen Abschnitt. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Vers 21. Aber an einem bestimmten Tag, das war ein Festtag zu Ehren des Kaisers Claudius, deswegen ist Herodes auch nach Caesarea gezogen, weil es immer dort abgehalten wurde, da zog der Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an die Delegation von Tyrus und Sidon. Vers 22, die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Und 23, sogleich aber schlug ihn dein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das war das Ende des Herodes. Und über dieses Ereignis berichtet auch der jüdische Historiker Josephus. Da habe ich kein direktes Zitat, aber ich werde hier aus einem Buch von Frederick Bruce zitieren. Er schildert uns die Situation. Also Zitat, Josephus schildert, wie der König am zweiten Tag der Spiele frühmorgens im Theater seinen Platz einnahm, mit einem ganz aus Silber gewirkten Gewand angetan. Frühmorgens, die Sonne sollte passend aufgehen, wir werden es gleich weiterlesen. Ich fahre fort mit dem Zitat. Also er saß mit diesem ganz aus Silber gewirkten Gewand, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen, aufleuchtete, sodass die natürlich heidnische Menge ihn Gott nannte. Und Lukas zufolge hielt er von seinem Thron aus eine Rede an die phönizische Delegation, die ihm begeistert zurief, eine Stimme Gottes und nicht eines Menschen. Beide Autoren berichten übereinstimmend. In diesem Augenblick hätten ihn rasende Schmerzen überfallen und führen dies auf die Nicht-Ablehnung der ihm von der Menge erwiesenen göttlichen Ehre zurück. Er wurde sofort in seinen Palast gebracht, wo er 5 Tage später verschied. Als Todesursache hat man gewöhnlich Bauchfellentzündung infolge Blinddarmdurchbruchs angenommen, obschon noch verschiedene andere Diagnosen zur Diskussion gestellt wurden. Ja, Zitat Ende an dieser Stelle. Also wir merken, beide Autoren haben hier übereinstimmend berichtet. Was wir ganz klar festhalten können, der Bericht des Lukas ist absolut glaubwürdig und wird an dieser Stelle von Josephus unterstützt. Josephus und Lukas verfolgten in ihren Berichten 2 völlig unterschiedliche Ansätze. Doch widersprechen sich beide nicht, sondern sie ergänzen sich. Wir wissen oder wir können somit sagen, die Bibel ist ein historisch wahres Buch. Und das wird nach wie vor immer wieder durch immer mehr Zeugnisse bestätigt und bewahrheitet. Am Ende des Kapitels fügt Lukas noch eine für ihn sehr wichtige Feststellung hinzu. Vers 24, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Das Wort Gottes breitete sich aus und mehrte sich. Obwohl einige aus der Gemeinde ungerechterweise gequält wurden, obwohl ein sehr wichtiger Zeuge Jesu umgekommen ist, hingerichtet wurde, obwohl der Fels oder ein Fels der Gemeinde zuerst gefangen genommen und dann weggezogen war. In der Gegend hat er jetzt nicht mehr gewohnt. Obwohl die Gemeinde sich wohl nicht mehr so frei öffentlich versammeln konnten. Öffentliches Predigen in Judäa wird bestimmt nicht mehr möglich gewesen sein. All das ist kein Hindernis für den Siegeszug des Wortes Gottes. Lukas sagt, das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Es war nicht aufzuhalten. Mit dem letzten Vers werden uns dann Informationen für die nächsten Ereignisse gegeben, Vers 25. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten, und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich. Also das ist dieser Johannes mit dem Beinamen Markus, wo sich die Gemeinde in dem Haus seiner Mutter versammelt hatten. Das ist auch der Markus, der später auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Er war ein Vetter oder ein Cousin des Barnabas, das lesen wir in Kolosser 4, Vers 10. Petrus bezeichnet ihn als seinen Sohn, ich vermute mal nicht seinen leiblichen Sohn im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, sondern eher im Sinne eines vertrauten Nachfolgers, der mit Petrus eine Zeit lang mitgegangen ist. Die Mutter des Markus teilte seinen Glauben, in ihrem Haus versammelten sich dann die Gläubigen, also da hatte die Gemeinde irgendwo ein kleines Zuhause gefunden. Und an dieser Stelle wollen wir uns die Frage stellen, wofür steht unser Haus, wofür steht unsere Wohnung, in der wir ja ganz natürlich wohnen? Wofür stehen diese vier Wände, in denen wir uns befinden, die meiste Zeit? Für Johannes Markus stand sein Elternhaus für Gemeinde. Wenn er an sein Elternhaus dachte, dann dachte er an Gemeinde, an Gebet, an Wort Gottes. Ja, vielleicht sogar an Verfolgung, aber in Verbindung mit Gemeinde, Gebet und Wort Gottes. All das hatte ein Zuhause in seinem Elternhaus gefunden. Sein Elternhaus konnte man mit diesen Dingen identifizieren. Für Petrus stand das gleiche Haus von Johannes Markus für eine sichere Annahme, für eine sichere Aufnahme. Selbst wenn Petrus mitten in der Nacht hier an diese Tür klopft, wird ihm aufgemacht werden. Man wird ihn reinlassen. Dafür stand für Petrus dieses Haus des Johannes Markus oder das Elternhaus des Johannes Markus. Für Petrus war es ein Treffpunkt mit lieben Menschen. Dieses Haus stand für Mut. Die Aufnahme von Petrus könnte für die Einwohner vielleicht sogar den Tod bedeuten. Aber Petrus wusste, da kann ich hingehen. Und er ist, selbst als er geklopft hat und ihm keiner aufgemacht hatte, er ist nicht weggegangen. Er wusste, ich kann hier weiter klopfen, man wird mir auftun und man wird mich reinlassen. Hier in diesem Haus, da kann ich hin. Wie denken Menschen über unser Haus? Wie denken Menschen über unser Zuhause, über uns und unsere Hausgenossen, die wir haben. Was für einen Eindruck haben sie? Welchen Eindruck haben unsere Kinder von unserem Zuhause? Woran denken sie, wenn sie an Zuhause denken? Woran würde man sich erinnern, wenn man an unser Zuhause denken würde? Vielleicht einfach nur zum Nachdenken. Also für Johannes Markus war sein Elternhaus ein Haus, wo es um Gebet ging, wo es um das Wort Gottes ging, wo es um Gemeinde ging. Ich möchte zum Schluss kommen und am Ende noch einmal über Herodes und einmal über Petrus nachdenken und die beiden Personen oder die Umstände etwas vergleichen. Einmal Herodes. Er hatte eine kurze Zeit lokale Gottheit gespielt. Herodes Agrippa hat eine kurze Zeit lokale Gottheit gespielt. Er fühlte sich eine kurze Zeit lang allmächtig. Er meinte, eine kurze Zeit lang eine Macht über Leben und Tod zu haben. Er meinte, über das Wohlergehen von Menschen Gewalt zu haben. Er dachte, ihm gebührt alle Ehre. Die Ehre gebührt ihm. Er hat sie für sich in Anspruch genommen. Sein Glanz blendete einen kurzen Augenblick die Menschen, die vor ihm standen. Doch es kam anders. Ein Engel, von Gott geschickt, schlägt ihn und er verendet jämmerlich. Er verendet jämmerlich, er verendet so, wie wir es niemandem wünschen würden, selbst unserem schlimmsten Feind nicht. Sein Glanz, seine Macht, alles innerhalb kürzester Zeit dahin. In einem Augenblick war alles vorbei und es war alles nicht mehr wichtig. Es war alles vorbei. Warum? Wir haben es gelesen, weil er Gott nicht die Ehre gab. Weil er Gott nicht die Ehre gab. Und das ist heute nicht anders. Politiker, Diktatoren, Manager, Vorgesetzte, Medien, ja heute sind es auch etwas, die Virologen fühlen sich allmächtig. Sie fühlen sich so oder versuchen vielleicht sogar Gott eine Zeit lang zu spielen. Und das Interessante ist, Gott lässt es zu. Gott lässt es zu. Er erlaubt es ihnen eine Zeit lang. Sie dürfen eine Zeit lang Gott spielen. Herodes durfte einige aus der Gemeinde quälen. Er durfte die Prophezeiung von Jesus erfüllen und Jakobus töten. Er durfte es. Er durfte sogar ein paar Tage den Petrus bewachen. Es war ihm gestattet. Doch dann war Schluss. Doch dann war es vorbei. Gott teilt seine Ehre nicht mit niemandem. Gott teilt seine Ehre mit niemandem. Er ist der einzige Gott und er lacht über diese Spielereien. Er steht souverän darüber. Und nichts entgeht ihm, nichts entgleitet ihm. Und vergessen wir das nicht. Vergessen wir nicht diese Wahrheit. Nicht Donald Trump, nicht der neue Präsident Biden, nicht Angela Merkel, nicht Bill Gates und auch nicht das Robert-Koch-Institut, sondern allein Gott ist der Herrscher über das Universum. Vergessen wir das nicht. Der Herrscher des Universums, Gott regiert das Universum, Gott regiert die Welt, Gott regiert Deutschland, Gott regiert Nordrhein-Westfalen und Gott regiert Augustdorf. Vergessen wir diese Wahrheit nicht. Dann wurde noch jemand anderes von einem Engel geschlagen, haben wir gelesen, Vers 7. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite. Auch da musste der Engel quasi etwas Gewalt anwenden. Eine völlig andere Ausgangssituation. Ein ungemütliches, deprimierendes und angstmachendes Gefängnis. Ein Gefangener, der kurz vor seiner Hinrichtung steht. Ohne Privatsphäre, angekettet an zwei Wachleute. Doch der zum Tode verurteilte Petrus hat sich ausgezogen und schläft tief und fest. In dem Raum geht ein glänzendes Licht auf, als der Engel erscheint. Doch Petrus schläft. Petrus schläft weiter. Der Engel muss ihm in die Seite schlagen, stoßen, damit er endlich aufwacht. Der Engel muss ihm wie einem schlaftrunkenen Kind jeden einzelnen Handgriff vorsagen. So benommen ist Petrus noch von dem Schlaf. So wie ich manchmal meinen kleinen Sohn wecken muss. Ich muss ihm alles sagen. Jetzt ziehst du diesen Socken an, jetzt ziehst du diesen Socken an. Lass uns einmal lesen, ab Vers 7, ich werde es auszugsweise lesen, wie der Engel mit dem Petrus umgeht. Der Engel sprach zu ihm, steh auf, steh schnell auf. Dann Vers 8, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Also wie einem kleinen Kind. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Also jeden einzelnen Handgriff, alles, was er zu tun hat, muss der Engel ihm sagen, weil Petrus noch immer etwas benommen ist von dem Schlaf. Und Petrus ging hinaus und folgte dem Engel und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Petrus schlief den Schlaf der Gerechten, ohne Sorgen, so wie es hier scheint. Und es ist wirklich erst dann wach geworden, nachdem er einige hundert Meter oder einige Meter, wir wissen nicht, wie lange diese Gasse da gewesen ist, an der frischen Luft gegangen ist. Dann ist er endlich wach geworden, der Petrus. Und ich denke, an ihm hat sich erfüllt, was wir in Philipper 4 lesen. Dort lesen wir in Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand, der alles Logische übersteigt, dieser Friede wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich denke, der Petrus hat das hier erlebt. Er hat erlebt, und wie völliger Friede ihn in dieser Situation erfüllt hat und wie er seelenruhig wie ein kleines Kind den Schlaf der Gerechten schlafen konnte. Auch angesichts Das wünsche ich uns, wünsche ich uns allen, dass wir es so erleben können. Auch angesichts der schlimmsten Prognosen und Nachrichten, dass wir ruhen in Christus Jesus. Ganz gleich, was in dieser Welt passiert, ganz gleich, welche Nachrichten uns quälen wollen, dass wir ruhen und Frieden haben in Jesus Christus, dass sein Friede uns erfüllt und unser Gott und wir das Bewusstsein, in dem Bewusstsein leben, dass unser Gott regiert und nicht nur für einen Augenblick, sondern er regiert in Ewigkeit. Möge Gott uns dabei segnen und uns das immer wieder neu bewusst machen. Amen.